Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Willkommen zum ersten Episodenrückblick 1 bis 10. Ich habe mir vorgenommen, 10 Folgen aufzunehmen und dann einmal einen kurzen Rückblick zu geben auf die letzten 10 Folgen. In diesem Fall sind es die ersten 10 Folgen in diesem Podcast. Und auf ein paar Fragen einzugehen, die mich dann entweder direkt nach der Folge oder auch erst ein bisschen später erreicht haben. Und ich würde jetzt gerne einmal mit euch von Folge 1 bis Folge 10 kurz einen kleinen Rückblick erstellen. Ich werde jetzt die Sachen nicht mehr vorspielen, sondern einfach eventuelle Fragen hier beantworten. Und bevor ich aber damit anfange, möchte ich einmal ein herzliches Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen aussprechen. Denn wir haben die Tausender-Marke geknackt. Das heißt, 1000-mal wurde mein Podcast, unser Podcast, unsere Folgen, die Folgen überhaupt abgespielt, downgeloadet, angehört, und das ist ein, es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so gut ankommt, und ich habe jetzt auch schon gesehen, der eine oder andere springt jetzt auch schon so ein bisschen auf den Zug und startet einen Kampfsport-Podcast. Ich muss kurz dazu erklären, ich habe mit dem Gedanken schon lange gespielt, einen Podcast über Kampfsport zu starten. Ich war vor ungefähr 4-5 Jahren schon mal im Podcast-Business so ein bisschen unterwegs mit 3 anderen Jungs, aber das ging in eine ganz andere Richtung. Also wir haben weniger über Kampfsport geredet, sondern wir haben null über Kampfsport geredet, sondern mehr über Filme, über Spiele, über alles Mögliche. Also halt ein ganz normaler Kram, auch so ein bisschen Nerd-Kram damals gewesen, und hat sich dann aus den Fugen, ist das Ganze verlaufen, im Sand versunken, dieser Podcast, und es ging auch nicht mehr, weil zeitlich waren wir da alle so ein bisschen anders gebunden, und ich hatte dann aber irgendwie immer noch die Lust und das Bedürfnis, einfach diesen Podcast oder überhaupt wieder einen Podcast zu starten, und habe mir wirklich ein Jahr lang überlegt, worüber kannst du einen Podcast machen, und letztendlich lag es auf der Hand, ich mache Kampfsport, seit ich ein Kind bin, und habe mir gedacht, warum machst du nicht einen Podcast über den Kampfsport? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, wie viele Podcasts gibt's eigentlich? Und es sind recht wenig. Ich habe mir viele angehört, weil ich tagtäglich Podcast höre, selbst konsumiere. Bin dann zu dem Entschluss gekommen, Mensch, mach es doch einfach. Und dann habe ich den ersten Podcast damals gemacht. Damals hieß er noch Krav Live. Allein. Und allein kommt's nicht so gut an. Ich fühle mich da auch nicht so wohl, einfach so von mir heraus einfach was zu erzählen, ohne ein Gegenüber, einfach nur so in das Mikrofon zu sprechen. Ich brauchte einen Partner und habe mir überlegt, Mensch, vom Verein her, wir haben da 2 Trainer, haben die nicht Lust, hab die angesprochen. Von der Zeit her war es natürlich auch nicht, weil die haben auch Familie, und haben gesagt, wir wären gern dabei, aber nicht jetzt für jedes Mal. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich das Konzept umschreiben. Wie wär's, wenn ich jetzt einfach einen Kampfsport-Podcast mache und einfach mal so das ganze Spektrum abarbeite. Karate, Boxen, Lutter Livre, BJJ, Capoeira, Krav Maga, all das, was irgendwie so dazugehört. Und die ersten 10 Folgen waren jetzt wild umhergepickt, um einfach mal mich auch ein bisschen auszuprobieren. Ja, und so ging's dann online. Die Folge 1 mit unserem Trainer Ralf Eickhoff. Ich kenne Ralf, ich glaube, seit ich 16, 17 war. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Und Ralf erzählte in der ersten Folge auch, wie er zum Kampfsport kam und wie er angefangen hat. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das übernehme ich mit in den anderen Folgen und lass die Leute einfach mal erzählen, wie sie selber zum Kampfsport gekommen sind. Und nach 10 Folgen stelle ich jetzt gerade fest, es ist eigentlich immer dasselbe. Also man hat sehr früh da irgendwie eine Verbindung dazu gehabt, und ist interessant zu sehen. Dann habe ich mir auch überlegt, jede Folge mit einem Zitat zu starten, weil ich ein absoluter Fan von Zitaten bin. Ich habe auch zwei Zitate, die ich mein eigen nennen darf. Irgendwann werde ich sie mal, wenn es die Folge zulässt, wenn es passt zum Thema, auch mal vielleicht sogar mit reinbringen. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja, die Ralf-Folge. Wir haben viel gesprochen. Er hat sehr viel von sich erzählt. Und dann kamen wir auf eine Verletzung, die ihn damals ereilt hat, als er mit Krav Maga anfing. Und zwar war das die Sache mit seiner Achillessehne. Da haben wir gesagt, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, sind es aber nicht. Und mich haben 3 Leute ungefähr angeschrieben. Ja, was ist denn da passiert? Und die Achillessehnen-Geschichte war folgendermaßen. Ralf hat bei einem Technikübung mit einem Partner ist er einfach nur ein paar Schritte zurückgegangen und plötzlich hat es laut geknallt und da ist die Achillessehne durchgerissen. Und man hat sofort gemerkt, also hinten die Achillessehne, die war nicht mehr auf Spannung, die war überhaupt nicht mehr da. Also du konntest mit den Fingern richtig reindrücken. Und ich komme aus dem medizinischen Bereich. Also ich habe Orthopädie-Mechaniker gelernt und Bandagist. Und da hatte ich sehr viel Anatomie. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir dieses Thema durch hatten. Und ich wusste, oh, die ist gerissen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich es damals gesagt habe, ja, die ist durch. Auf jeden Fall, er ist dann direkt auch losgefahren, ist noch mit dem Auto nach Hause gefahren, ist zum Arzt. Und der Arzt hat gesagt, wir müssen sofort am nächsten Tag operieren, weil eine Achillessehne verkürzt. Ist eine Sehne, die verkürzt. Das heißt, du musst die sofort operativ wieder zusammennähen. Sonst zieht die sich so weit nach oben ins Bein, dass du die gar nicht mehr runterbekommen kannst, um miteinander zu vernähen. Ich meine, damals war es in so einem Z-Verbindung. Das heißt, die wird wie ein Z eingeschnitten und wird so wieder miteinander vernäht. Das hat Ralf dann auch gemacht, war dann auch im Krankenhaus, ist natürlich dann direkt, als er mit Krav Maga angefangen hat, erstmal für eine längere Zeit wieder ausgefallen. Und ich habe mir gedacht, na, ob er wiederkommt, ob ihm das irgendwie so ein bisschen zurückwirft. Aber er ist zurückgekommen, stärker denn je, und hat daher seinen Spitznamen Achilles. Das war die ganze Geschichte mit der Achillessehne. Die Folge hat sehr, sehr hohe Wellen geschlagen und wurde sehr, sehr viel angeklickt. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen jetzt momentan hier nicht vorliegen. Aber das Feedback, was von euch kam, war super positiv und das hat mich und ihn bestärkt, weiterzumachen. Und dann habe ich überlegt, mit wem mache ich die nächste Folge. Hab ein paar Leute angeschrieben und der erste, der sich direkt gemeldet hat, kam auch direkt in Episode 2 zu Wort. Und zwar mein längerer Freund Chris, der Coach bei den Mad Monkeys ist. Die Mad Monkeys sind eine Formation, die, ich weiß nicht wann, unter der Flagge von Stefan Diethe, zu dem ich später auch noch komme, und Chris, die haben damals die Mad Monkey Academy, MMA, gegründet, Abkürzung MMA. Und die betreiben Lucha Libre und MMA. Sind sehr erfolgreich, haben schon viele gute Kämpfer in Turnieren nach vorne geschickt, unter anderem dem Lukas, Julia Hörnchen, wer sie vielleicht kennt, ist jetzt Schwarzgurt im Lucha Libre unter Les Herden bei Sparta. Also solltet ihr richtig knallharten MMA, Lucha Libre trainieren oder sucht ihr eine wirklich gute Akademie in der Nähe von Buhr oder Dorsten, geht dahin. Die trainieren in der Workers Hall in Dorsten. Und es ist wirklich ein knallhartes Training. Ich war schon zweimal dabei. Es sind super, super nette Jungs und da lernt ihr sofort. Es wird auf alles eingegeben. Fachlich sind die alle top. Kann ich wirklich nur. Also ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Nicht nur, weil es geile Typen sind und weil ich sie schon lange her kenne, sondern weil ihr da wirklich eine Menge lernt. Also es sind keine Quacksalber da, es wird auch direkt aussortiert. Solltet ihr nicht ganz frisch oben auf der Platte sein und ihr taucht da auf, das wird euch auch direkt gesagt. Also die Leute werden euch auch direkt sagen und zu verstehen geben, nee, du passt hier nicht rein. Was aber sehr, sehr selten der Fall ist, weil die Leute, die hier meinen Podcast hören, sind immer frisch auf der Platte. In Episode 2 kam wieder Feedback, der noch positiver war. Und viele Anschriften haben mich erreicht, dass die diese Folge auch viel oder mein Podcast viel auf Bahnfahrten hören und der ihnen so die Fahrt zur Arbeit erleichtert. Und das ist immer schön zu hören, wo ihr das hört. Mir ist aufgefallen, dass der Sound in der Episode noch ziemlich schlecht war. Also du hast ein Rauschen im Hintergrund gehört und ich musste mich da erst nochmal wieder reinfuchsen. Hab das aber hinbekommen. Episode 3 mit dem Sportsdentist Thorsten Rick. Ja, der Thorsten kam zu mir und wir haben das in diesem Hundesalon aufgenommen, weil bei mir sehr laut war zu Hause wegen Kinder und Hunde und bei ihm wegen Kinder und Hunde war es auch sehr laut. Deswegen haben wir gesagt, ey, pass auf, lass uns doch auf irgendwo anders treffen, wo es ruhig ist. Und da war die meine Nachbarin, die Sabrina, so nett, die ihren Hundesalon hat, den ich immer nur noch gerne Werbung für machen würde, unbezahlt. Also wenn ihr Hunde habt, kommt da hin. Fein gemacht heißt der hier in Gelsenkirchen-Hessler. Und da haben wir dann aufgenommen. Und wir haben eine wirklich gute Folge gehabt und ich habe mich dann bedankt und ich bin dann nach Hause, er ist zurück nach Bottrop gefahren und hör mir die Folge an und denk, ach du meine Güte, total übersteuert. Ich habe da gebastelt und versucht mit Normalisieren und Hüllkurven und irgendwelchen Leveler so einzustellen, dass man eventuell noch was hört, aber es war letztendlich nicht und ich musste ihn dann 10 Minuten später anschreiben und sagte, Thorsten, die Folge ist nichts geworden. Und er hat dann einfach nur gelacht und sagt, gut, dann nehmen wir die erneut auf. Und wir haben die dann erneut am gleichen Ort ein paar Tage später aufgenommen. Und sie ist, bin ich jetzt ehrlich, besser geworden. Es sind natürlich die gleichen Themen behandelt worden. Es sind noch ein, zwei Themen rausgefallen. Aber die Folge ist besser geworden. Und viel, viel Feedback habe ich bekommen zum Würgereflex, weil Thorsten da über diesen Würgereflex erzählt, den man ausschalten kann mit 2, 3 Kniffs. Und ich habe ihn jetzt privat noch nicht anwenden können, habe es aber schon vielen Leuten gezeigt und sie haben es ausprobiert und es klappt. Das war, ja, die dritte Folge. Zur vierten Folge bin ich nach Gelsenkirchen-Ückendorf gefahren. Und zwar wollte ich mich mit jemandem unterhalten, der so ein bisschen fachlich das Ganze aufarbeiten kann, gerade was die Selbstverteidigung, Notwehr, Selbstverteidigung so angeht, Nothilfe. Und ich hatte privaten Kontakt zu einer Richterin hier im Amtsgericht, den Namen werde ich jetzt nicht nennen, hatte sie angeschrieben, wir hatten uns ausgetauscht, aber sie kam so nicht richtig um die Ecke und hat mich so ein bisschen warten lassen und jeder, der mich kennt, weiß, ich warte nicht gerne. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wen kennst du noch? Und mit Malte Stuckmann, der sich als Oberbürgermeister bei der CDU hier aufgestellt hatte im Sommer hier in Gelsenkirchen, habe ich mir gedacht, Mensch, den kennst du von früher, schreib ihn nochmal an. Habe ihn angeschrieben und so ist es dann zustande gekommen. Ich bin in seine Kanzlei gefahren, das war alles auch sehr spontan und zeitnah und wir haben uns hingesetzt, haben uns Zeit genommen in seinem Büro mit dem Blick auf das Justizzentrum von Gelsenkirchen, was ganz neu gebaut worden ist in Ückendorf und haben dann über die Notwehr und Nothilfe gesprochen. Und es war sehr, sehr aufschlussreich. Er hat sich sogar angeboten für eine zweite Folge. Hab aber jetzt, bin ich auch ganz ehrlich, wenig Zuschriften bekommen mit irgendwelchen Fragen. Ich hatte damals, glaube ich, 2 oder 3 Hörerfragen, die speziell irgendwie Fragen an ihn gerichtet hatten und hab aber nachdem aber auch keine weiteren Hörerfragen bekommen. Muss ja auch nicht sein. Ne? Kann ja auch sein, dass das Thema soweit abgehandelt wurde oder ist. Aber wie gesagt, Malte hat sich zur Verfügung gestellt und hat gesagt, sollte das der Fall nochmal sein, er stellt sich gerne nochmal zur Verfügung für eine zweite Folge, wenn irgendwelche Fragen auftreten sollten. Generell bin ich immer offen, egal ob es jetzt Episode 1 oder bis Episode 10 jetzt sich handelt, solltet ihr Fragen haben, schreibt mich ruhig an. Also ich bin wirklich der Letzte, der Fragen nicht beantwortet. Es ist wirklich schön, mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch die man nicht kennt. Und ein bisschen Lob tut jedem ganz gut. Episode 5, Gerry Streberg. Leute, ich hatte Gerry, das habe ich auch in der Episode erzählt, vor Jahren kennengelernt und Gerry ist ein absoluter Filmfan, absoluter Filmfreak. Er hat ist Autor bei Alarm für Cobra 11 und hat für RTL Samstagnacht geschrieben. Die Älteren kennen sich, werden sich noch erinnern mit Vigal Boning und Esther Schweins. Es war damals sehr, sehr lustig Und er war Autor da und privat ist er auch ein sehr, sehr entspannter und lustiger Zeitgenosse. Und ich habe gedacht, ich muss mich irgendwann mal mit ihm über diese Sachen unterhalten, was Filme angeht im Martial Arts Bereich. Und als ich ihn angeschrieben habe, war ich mir noch nicht mal so sicher, ob er sich noch an mich erinnern kann, weil es schon eine Zeit lang her war. Und das war über WhatsApp. Und er hat sich dann auch gemeldet, ein paar Tage später, und hat gesagt, ja, natürlich, du brauchst dich nicht vorstellen, und war sofort Feuer und Flamme. Ganz ehrlich, sag ich jetzt nicht einfach so, es ist wirklich so. Er war wirklich super drauf zu sprechen und sagte, endlich kann ich mal so ein bisschen länger auch so darüber reden, weil jeder, der die drei Herren Streter, Bender, Streberg, den Podcast kennt, den es auch auf YouTube gibt, mit Hennes Bender und Thorsten Streter, weiß, dass Hennes Bender und Thorsten Streter halt mehr Redebedarf haben. Also jedes Mal, wenn Gary irgendwas erzählt, wird auch direkt unterbrochen, ist aber wirklich alles im Rahmen und ist sehr lustig. Ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, wenn einer einen Serienpodcast oder einen Filmpodcast oder einen Kinopodcast auf der Suche ist, ist bei den drei Herren wirklich super aufgehoben. Ich glaube, die letzte Folge war sogar mit Bastian Pastewka ein wirklich, wirklich unterhaltsamer Podcast. Kommt nicht so oft wie meine Podcasts wöchentlich, aber wenn er kommt, dann kommt er richtig. Dann haben mich Leute angeschrieben zu der Folge, weil ich da ihm vorgeschlagen habe, einen Spagat zu üben. Oder ich habe ihm überhaupt vorgeschlagen, mal was zu machen, egal in welchem Alter man sich befindet. Und hatte irgendwie gesagt, dass man, wenn man das richtig macht, einen Spagat innerhalb von 2 Monaten hinkriegt. Und da haben mich Leute angeschrieben und hatten Zweifel. Und ich weiß aus Erfahrung und ich weiß von einer Balletttänzerin aus Brasilien, die mir diesen Trick empfohlen hat, dass das funktioniert. Und ich habe es damals selber ausprobiert und es geht. Es ist jetzt zu viel und ich kann es jetzt auch gar nicht hier übers Mikro erklären. Auf jeden Fall, glaubt's mir, unterhaltet euch mit Balletttänzer. Es gibt bestimmte Methoden, jeden Tag bis an die Schmerzgrenze zu gehen, und es gibt wirklich bestimmte Methoden, innerhalb von 2 Monaten in einen Spagat zu kommen. Und ich rede jetzt nicht von einem Frauenspagat, sondern ich rede von einem Männerspagat. Der Frauenspagat ist quasi ein Bein nach vorne, das andere Bein nach hinten, und der Männerspagat ist ein Bein links, ein Bein rechts und das Säckchen auf dem Boden. Das ist ein Männerspagat. Und das ist möglich. Ja, es ist möglich. Episode 6 war mit Barbara Baczynski, der Ernährungsberaterin. Ich war auf der Suche nach einer Ernährungsberaterin und hatte die Dame im Internet getroffen oder online und habe gedacht, Mensch, schreib sie mal an. Hatte sie angeschrieben, sie hat mir die Adresse gegeben, und als sie mir die Adresse gegeben, habe ich gesagt, Moment, ist nur eine Straße von mir entfernt, die wohnt hier echt um die Ecke, und ja, die wohnt quasi direkt um die Ecke, wo meine Eltern wohnen, also 1-2 Straßen weiter hier, und wir hatten ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Barbara hat super frei und flüssig gesprochen, das denke ich, hat auch jeder mitbekommen. Sie hat auch später so ein bisschen über das autogene Training gesprochen, aber das war nur ein Bruchteil. Da sie auch eine Ausbildung für diese progressive Muskelentspannung ist und für autogenes Training, kamen auch ein paar Hinweise und Kommentare, die gesagt haben, Mensch, mach doch auch nochmal eine Folge später mit ihr über autogenes Training. Also so diese muskelprogressives Training, dass man sich halt durch Anspannung, ich kann das jetzt schlecht erklären, das könnte sie wohl besser erklären, sich entspannt. Und da war Barbara auch direkt dabei und hat gesagt, klar, also da werde ich auch nochmal in Zukunft drauf hinsteuern, dass wir da nochmal eine Folge mit ihr machen. Auch da haben mich viel positive Nachrichten erreicht, gerade was so die Ernährung angeht. Ich glaube, in Folge 9, da kommen wir gleich zu, der Ralf hatte mir gesagt, er hat sich die auch nochmal angehört und hatte auch viel Neues gelernt, und das ist eigentlich das, weshalb ich Podcast mache und höre. Denn egal welchen Podcast es ist und auch wenn er schlecht ist, man lernt immer. Ich höre unheimlich viele neue Podcasts, die grottenübel sind. Sei es von der Qualität, sei es vom Aufbau, von der Gesprächsführung, und auch wenn er schlecht ist und es vielleicht verschwendete Zeit ist, gehe ich mit einer Lektion raus. Es geht darum, die Sachen, die jemand anders falsch gemacht hat, richtig zu machen. Und all das, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ist so im Podcast, die für mich unheimlich wichtig sind. Ob es jetzt irgendwelche Leute sind, und wenn es nur eine Person ist, die gerade diese Ernährungsfolge hört und sagt, ey Mensch, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich muss ja gar nicht auf so viele Sachen verzichten, so wie sie zum Beispiel sagt. Aber ich gehe die ganze Sache einfach mal an. Ist unheimlich erfrischend für mich. Also ich finde es unheimlich wichtig, dass Leute aus meinem Podcast, ich rede jetzt nur von mir, aus meinem Podcast mit irgendeinem positiven Gefühl rausgehen. Ob sie sich gut unterhalten fühlen, ob sie irgendwas Neues erfahren, ob sie neue Wege, neue Denkweisen erreichen, anstreben, finde ich persönlich unheimlich wichtig. Deswegen ist positive sowie auch negative Kritik immer gern willkommen. Deswegen spricht mich an, wenn was ist. Ihr erreicht mich auf Instagram, auch unter meinem privaten Instagram-Account sge-shaolin oder auf hyenastyle-official. Schreibt mich an, auf Facebook, auf Twitter bin ich auch als sge-shaolin unterwegs. Schreibt mich an. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der euch keine Antwort gibt. Episode 7. Ron Engelmann oder Ron Engelmann. Ja, ich hatte zu Ron eigentlich schon alles gesagt in dem Podcast. Der ging auch durch die Decke. Vor allem, weil der auch in Englisch war und sehr viele im Ausland das gehört und geteilt haben. Ron hat es auf seinen Instagram-Account mit, glaube ich, über 30.000 Abonnenten geteilt und da ging die Folge wirklich durch die Decke. Also ich habe wirklich, die Upload-Zahlen sind wirklich hochgegangen. Ja, über Ron brauche ich großartig nichts sagen. Es haben mich Leute angeschrieben, die gesagt haben, Mensch, ey, super interessanter Typ, danke, dass du diese Persönlichkeit mit uns geteilt hast. Auch Leute, die als Soldaten oder jemand, der als Soldat bei der Bundeswehr tätig ist, der gesagt hat, ey, danke, es ist unheimlich wichtig, diesen Menschen zuzuhören. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil, jetzt habe ich auch am Anfang der Folge gesagt, ich bin nicht mehr so fit im Englischen. Ich höre englische Podcasts, ist doch kein Geheimnis, dass ich sehr viel Joe Rogan höre, aber diese Routine, mich mit Menschen auf Englisch zu unterhalten, fehlt mir. Und das ist mir aufgefallen und das war wieder für mich ein Ansporn, auch mal wieder ein bisschen mehr Wert auf die englische Sprache, um die Diskussion, um die Argumentation ein bisschen mehr Wert zu legen. Das heißt, ich arbeite auch da derzeit dran, denn es ist ganz wichtig, dass egal was man macht im Leben, dass man nie aufhört zu lernen. Und ich will jetzt hier nicht wie so ein Motivationsguru klingen, aber Leute, investiert ein bisschen am Tag und wenn es nur 5 Minuten ist und ihr nur ein paar Seiten in einem Buch liest, investiert ein bisschen in eure Bildung, in euer Weiterkommen, in all das, was ihr anstrebt, investiert jeden Tag ein wenig. Und das ist das, was ich gerade mache, denn ich habe 2 weitere englischsprachige Persönlichkeiten angeschrieben, warte da noch auf eine Antwort. Ich weiß nicht, ob sich die Herren melden, aber sollte das sein, muss ich ein sehr, sehr gutes Englisch sprechen können. Und ja, das ist momentan Stand der Dinge. Dann sprach ich in der Episode von diesem Raketenangriff auf Tel Aviv. Da haben mich auch ein paar Leute angeschrieben. Also es war eine Erfahrung, wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hatte da nicht ein bisschen Muffensausen. Und es wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das wünsche ich keinem. Eigentlich wünsche ich es jedem. Weil du merkst in diesem Moment, wie verletzt du eigentlich bist. Also wie unsicher auch die Welt ist. ich habe sehr, sehr schnell gelernt, wie ich so in einer wirklichen Stresssituation reagiere. Deswegen habe ich ihn auch angesprochen in der Folge, ob er irgendeine Lektion aus seinen Einsätzen in einen Krieg unter Beschuss gelernt hat. Weil auch ich habe einen Freund, dessen Vater Israeli ist. Er ist von Essen nach Frankfurt am Main gezogen, hat da jetzt eine Familie. Und er hatte damals, als noch die Wehrpflicht bestand, konnte er sich nahelegen, ob er jetzt zur Bundeswehr geht oder in Israel einen verkürzten Militäreinsatz macht. Und er hat sich dann für Israel entschieden, aufgrund auch der Herkunft seines Vaters und auch aufgrund der Geschichte. Und er hatte mir dann auch erzählt, dass wenn du unter Beschuss stehst, was auch damals der Fall war, wenn sie patrouilliert haben und du hörst ja nicht, wenn neben dir eine Kugel einschlägt, sondern er sagt, du siehst nur, wie der Sand nach oben flitscht, dass du gar nicht erst realisierst, dass das ein Schuss war, sondern du hörst den Schall des Schusses erst 1 Sekunde oder 2 Sekunden, ich weiß nicht mehr genau, später. Und er sagte, das ist eine Situation, die du in deinem Leben vorher noch nicht erlebt hast. Gerade nicht hier in Europa, gerade nicht hier in Deutschland. Und das hat mich so ein bisschen auch so erinnert an diesen Raketenangriff und diesen Stressfaktor, wenn die Menschen rennen, was man ja eigentlich nur so aus den Filmen kennt. Und ich hatte dann noch später nochmal meine Oma drauf angesprochen, weil sie den Zweiten Weltkrieg auch noch vor Augen hat. Das heißt, wenn man sich mit älteren Leuten unterhält, die Erinnerung ist noch ziemlich präsent. Und ich glaube, sowas bekommt man aus den Menschen auch nicht raus. Und sie war damals 12 oder 13, als die Bomben hier fielen. Und sie hat mir erzählt, wie sie dann gerannt ist mit ihren Eltern in den nächsten Schutzbunker. Und als sie rauskam, die Toten auf den Straßen, meistens waren auch tote Pferde, die da lagen. Und dann als Kind auch diese Panik, weil sie musste 2 Kilometer weit zu Fuß rennen zum nächsten Bunker. Der war ja entfernt von ihrer Wohnung. Und dann heißt, du musst 2 Kilometer rennen und neben dir schlagen die Bomben ein. Diesen Stress, diese Erfahrung stärkt dich, wenn du es überlebst, mental enorm. Ich wünsche es keinem, aber eigentlich wünsche ich es doch, jedenfalls die Erfahrung gemacht zu haben, was wirklich echter, wahrer Stress bedeutet. Und das ist das manchmal so, was mich so in den beruflichen Alltag oder generell im Alltag, wenn mich irgendwas stresst, so ein bisschen mir ins Gedächtnis ruft. Ich pegel mich dann so ein bisschen ein, wo ich denke, das stresst dich jetzt gerade? Dich stresst jetzt gerade hier ein Stau? Denk dran zurück an die Zeit. Das war purer Stress und du musstest reagieren. Das ist jetzt nur, du lehnst dich zurück und wartest, bis der Stau vorbei ist. Das sind solche Sachen, solche Geschichten, wo ich irgendwas Positives raus gelernt habe, was mitgenommen habe. Und das war meine Intention, meine Frage an ihn, ob er irgendwas aus dem Krieg gelernt hat. Ich meinte jetzt nicht damit, ob er irgendwie gelernt hat, wie man jemanden umbringt, sondern es ging mir darum, ob er was für sich, was Positives daraus herausgezogen hat. Dann war das Thema Yad Vashem und jetzt, wenn ich wieder dran denke, wenn ich an diese Halle denke, wo die ganzen Namen von den Kindern aufgerufen werden, von den Millionen Kindern, wenn man die Fotos sieht, wenn man die Kinderschuhe da sieht, wenn man abgeschnittene Kinder, Mädchenzöpfe in einer Vitrine liegen sieht, kommen mir wieder die Tränen. Gerade jetzt, wenn ich als Familienvater noch andere Gefühle dazu habe, als jemand, der keine Kinder hat. Es war echt ein Gamechanger, ein Lifechanger. Moment in meinem Leben. Ich kann's nicht beschreiben. Also du kommst in diese Einrichtung, die von außen sehr modern ist, die ist auf einem Hügel und wir sind im Hellen da angekommen und die Führung geht 3-4 Stunden, aber die kommen dir vor wie 10 Minuten. Und du fängst an von den Aufmärschen der Nationalsozialisten. Du siehst die Originalplakate hängen, du gehst über Originalpflaster aus dem KZ. Du gehst über Originalpflaster aus dem Warschauer Ghetto, dann ist da aus dem KZ Auschwitz ein Original, ich sag jetzt einfach mal, auch wenn es sich ekelhaft anhört, Viehtransporter, wo die Menschen mit transportiert wurden und die legen darauf Wert, dass man die Sachen anfasst. Und dann kommst du durch einen Raum, der einen Glasboden hat und unter diesem Glasboden liegen Tausende von Schuhen. Und die Menschen wollen eigentlich gar nicht drauftreten, aber anhand des Architekten ist es so konzipiert, dass du da drüber gehen musst und du fühlst dich irgendwie direkt ganz komisch, weil du über diese Schuhe gehst und du weißt, dass jedes Paar dieser Schuhe irgendeinem Menschen oder eines Kindes gehört hat, die auf bestialische Weise umgebracht worden sind. Und du gehst dann in einem Zickzack-Verfahren durch dieses ganze Museum. Yad Vashem ist ein Museum und am Ende steht auch noch der Original-Oscar aus Schindlers Liste, den Steven Spielberg da Yad Vashem vermacht hat. Und du gehst durch diese Halle, wo diese 1000 Millionen von Kerzen brennen. Und jede Kerze steht für ein Kind, das in dem Holocaust umgekommen ist. Und dir laufen die Tränen nur so über die Wangen. Und dann stehst du hinterher am Eingang, ganz oben am Museum und blickst, da war es schon dunkel, und blickst auf Israel. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Stadt das war, ob es Jerusalem war. Ich weiß nicht mehr genau, wo Yad Vashem sich befindet. Und du blickst auf diese Stadt und siehst die ganzen Lichter. Und der Guide, das war damals, ich glaube, ein Schotte, der uns da durchgeführt hat, sagt dann, durch das ganze Elend, durch das ganze Tod ist aber dieses hier entstanden. Und dann blickst du auf die lebendige Stadt und siehst, wie viel Nachkommen Familien gegründet haben. Und es läuft dir ein weiterer Schauer über den Rücken und du spürst nur immense Liebe. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen. Normalerweise müsste man sowas mit der Abschlussklasse machen, aber ich verstehe, wenn die Leute da Angst haben, nach Israel zu fliegen, obwohl es wirklich der sicherste Ort auf Erden ist, den ich wirklich kenne. Aber ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, einmal eine Reise nach Israel zu machen. Und wenn ihr da seid, geht nach Jerusalem, geht in diesen Markt und da explodieren wirklich eure Geschmacksknospen, ob es jetzt in der Nase ist oder auf der Zunge. Also ihr habt noch nie so ein frisches und geiles Essen erlebt, auch gerade für Veganer. Das ist ein Himmel auf Erden. Tel Aviv müsst ihr euch so vorstellen. Tel Aviv ist eine Mischung zwischen Berlin und Los Angeles. Alle sprechen Englisch. Natürlich alle sprechen Hebräisch, aber es gibt keinen, der da kein Englisch kann. Und es sind sehr viele Amerikaner da. Es sind sehr viele aus Europa da. Und von jung bis alt. Und es ist wirklich eine mega entspannte Atmosphäre da. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ihr einen Sommerurlaub bucht, bucht Tel Aviv. Es ist gar nicht teuer. Der Unterhalt ist da vielleicht ein bisschen teuer, auch das Essen. Aber eine Woche Tel Aviv ist für jeden drin. 4 Stunden Flug. Und ja, also ich werde es auf jeden Fall wieder tun, sobald der Lockdown vorbei ist. Ich werde mit meiner Familie dahin und werde auch alte Freunde da wiedersehen. Und eventuell auch mal wieder ein Krav Maga Camp, an einem Krav Maga Camp für Instruktoren teilnehmen. Weil es ist wirklich, wirklich nur zu empfehlen. Kommen wir zu Episode 8. Leute, was war denn da los? MMA mit Katharina Lehner. Ich habe Katharina Lehner angeschrieben auf Instagram, weil sie bei der UFC war und ich wollte mit jemandem Weiblichen sprechen, weil ich die weibliche Perspektive so ein bisschen mehr auch in den Vordergrund rücken wollte. Ich hatte am Anfang mit dem Gedanken gespielt, eine Serie über Frauen im Kampfsport rauszubringen und habe mir gedacht, nee, ich separiere die jetzt nicht wieder extra. Ich will jetzt nicht extra wieder eine Wurst für die fabrizieren oder für Menschen fabrizieren, die sagen, ach guck mal, es gibt 2 Kategorien, Mann und Frau. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich nehme halt in der nächsten Zeit auch ein bisschen vermehrt Frauen mit rein, weil wir gehören zusammen. Wir sind eine Spezies, Mensch. Egal ob schwarz, weiß, Mann, Frau, dick, dünn, meine Güte, wir sind alle gleich. Und ich habe gedacht, ich streiche die Serie, sondern ich nehme einfach Frauen aus dem Kampfsport zwischendurch mit da rein und gebe denen ein Sprachrohr, sich hier zu äußern. Und da komme ich jetzt gleich zu, denn in Episode 11, die ich gestern abgedreht habe, die jetzt noch nicht erschienen ist, mit Niki Adler, eine Profiboxerin, Weltmeisterin, die zum Thema Frauen in einem männerdominierten Sport sehr, sehr interessante Aspekte anspricht. Und es war eine super interessante Folge. Da komme ich aber gleich zu. Ich schreibe mir das mal auf, damit ich das nicht vergesse. So, aber die Folge mit Katharina. Die Leute, die mich da angeschrieben haben, bezogen sich eigentlich auf die Sache mit den OnlyFans. OnlyFans ist halt für, ja, ich glaube, Pornostars haben damit angefangen, die ihren Fans da so ein bisschen mehr Material zur Verfügung stellen, was man so vielleicht nicht bekommt. Und es hat keine 24 Stunden gedauert, bis ich von 2 Leuten direkt Videos bekommen habe von Katharina Lehner über OnlyFans. Ich muss es mir nicht ansehen, da ich jetzt irgendwie einen anderen Bezug zu habe, weil ich sie ja persönlich kenne. Aber, ja, ist eine schwierige Thematik. Ich meine, jeder muss das selber für sich wissen. Ich weiß jetzt, auf OnlyFans seht ihr wirklich alles von Katharina Lehner. Also, wenn ihr keinen OnlyFans-Account habt, ich habe ihn nicht, ich sehe den Sinn irgendwie nicht da drin, also für mich jetzt, einen Account zu machen. Aber wenn ihr wirklich ein Hardcore-Fan seid und sagt, ey, ich möchte mal sehen, wie die Dame in einem Video Punkt, 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 ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann, ja, go ahead, macht es. Schließt den Account ab, sie verdient, so hat sie es letztens in ihrer Insta-Story erwähnt, mehr Geld mit OnlyFans als Kämpferin oder mit einem normalen Beruf. Deswegen solltet ihr sagen, ja, ich möchte die Dame unterstützen und ich möchte mal auch ein bisschen, ein bisschen unterhalten werden, dann go ahead, macht es. Episode 9. Wir sind ja gleich schon durch. Mentalität und Überlebenspsychologie mit Ralf Eickhoff. Das war die zweite Folge mit Ralf und ich hatte Ralf angesprochen, habe gesagt, ey, du hast doch Lust, möchtest du nicht nochmal eine Folge, und hatte ihm dann einfach ad hoc aus dem Kopf raus, ja, gesagt, dieses Thema können wir ja behandeln. Mentalität, Überlebenspsychologie. Und Ralf war sofort Feuer und Flamme und hat direkt sich ein paar Notizen gemacht und ich bin dann zu ihm gefahren und wir haben dann eine gute Stunde gequatscht und Ralf hat eine Menge Notizen sich gemacht, hat wirklich, wirklich viel sich dazu geäußert und kluge Sachen gesagt, weil er weiß, wovon er redet. Und mich erreichte dann ein Einspieler eines Mitglieds, der mir vorab vor irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht, zu welcher Folge es war, schon mal eine Nachricht geschickt hat. Und ich würde gern diese Folge jetzt hier einspielen. Und zwar ist der Einspieler von Luis.
Hi Ruven, ich war gerade joggen, ne, und habe mir zum Joggen deine Podcast-Folgen angemacht, ne? Die erste habe ich ganz geschafft, die zweite jetzt nur, ich glaube, etwas über die Hälfte, ne? War total geil, ey, total unterhaltsam. Ich wollte eigentlich wollte ich 4 Kilometer joggen gehen, aber weil die so interessant waren, habe ich gesagt, komm, mach's doch volle Runde und bin 8 gelaufen. Und war total geil, hat Spaß gemacht. Und das mit dem Überlebenswillen, das fand ich voll krass. Das hat mich total erinnert, als ich beim Bund war, ne? Die erste Woche, ne, war so eine Hölle, ne? Du dachtest, du schaffst das nicht, und dann hat man irgendwie doch immer durchgehalten, ne? Nach so 2, 3, 4 Wochen hat man erstmal gemerkt, dass man total stressfrei in den Tag geht. So, keine Ahnung, du wurdest so unter Druck gesetzt und hast so viel Stress gekriegt, dass du am Ende gar keinen Stress mehr hattest von nichts mehr. So, das fand ich total interessant. Und natürlich weiter so.
Ja, danke Luis. Immer gerne. Also solche Nachrichten liebe ich. Es ist wirklich, ich schmiere euch da jetzt keinen Honig um den Mund. Ich liebe es, wenn ich irgendwo, oder wenn mein Podcast irgendwo in der Story erwähnt wird, oder wenn ihr einfach mir ein Foto schickt von eurem Radio, wie ihr gerade diesen Podcast hört und er ist gerade in der Mitte, oder ihr schickt mir so eine Sprachnachricht, oder es ist wirklich ein Balsam für die Seele. Ich kann mich wirklich nur 1000 Mal bedanken. Also es ist wirklich, da ist wirklich jeder Stress, jede Zeit, die ich hiermit verbringe, es ist wirklich alles wert. Danke, danke, danke. Und das spornt mich auch noch an, weiter für euch, ja, die besten Partner rauszusuchen und weiter zu wachsen. Dann kam die Frage, ob das irgendwie alles, ja, ob ich dafür Geld bekomme. Um Gottes Willen, Leute. Ich habe erstmal 1000 Leute und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich wäre jetzt der Letzte, der sagt, nee, ich möchte dafür kein Geld haben, aber ich werde, das kann ich euch jetzt versprechen, von euch kein Geld verlangen. Also ich werde jetzt niemals sagen, so, ihr wollt die Folgen weiterhören, müsst ihr jetzt ein Abo abschließen. Das ist nicht der Sinn und Zweck eines Podcasts. Es gibt Leute, die bringen irgendwelche Werbepartner mit rein, so wie es Joe Rogan damals getan hat. Da bin ich kein Fan von. Wenn du einen Podcast startest, musst du erstmal 10 Minuten vorspulen, weil er Werbung macht für 5 verschiedene Firmen, werdet ihr bei mir nicht haben. Es kann sein, dass sich irgendwann mal in der Zukunft was ergeben wird, aber dann auch nur am Ende der Folge, die ihr dann locker wegdrücken könnt, oder dass ich dann einfach einen Rabattcode loslasse. Aber das muss auch schon themenbezogen sein. Also ich will jetzt nicht über irgendein Duschgel philosophieren und euch da einen Rabattcode von 15% aufschwatzen. Nein, also für so einen Scheiß gebe ich mich auch gar nicht her. Es gibt keine Anfragen, dafür bin ich zu unbekannt. Noch vielleicht, wer weiß. Sky's the limit, sage ich nur. Wenn was sich ergeben sollte, dann wirklich themenbezogen zum Richtung Kampfsport, wo ihr auch von profitieren könnt. Sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kauf von Pratzen und bekommt da irgendwo Prozente oder Rabatte, da bin ich gern für offen. Alles andere, nein. Ich verkaufe keine Dildos hier online. Also da könnt ihr auch auf der sicheren Seite sein. Ich bin der Meinung, ich bin halt ehrlich. Ich möchte halt offen sein. Ich möchte halt sympathisch rüberkommen. Und ich hoffe, das komme ich. Und ich hoffe, das merkt ihr. Und ich hoffe, das spürt ihr. Es ist nichts gefaked. Es ist nicht gekünstelt. Ich sitze hier immer noch alleine zu Hause, gerade vor meinem Mikro, und nehme an meinem Mischpult auf. Es gibt kein Team, was hier hinter mir steht und sagt, darüber musst du jetzt sprechen. Es ist einfach in Zusammenarbeit mit euch, die mir irgendwelche, ja, Sachen ans Herz legen, worüber ich reden soll, und das tue ich gerne. Denn ich liebe es, mit Menschen zu reden, ich liebe es, mich weiterzubilden, bla bla bla, ihr kennt den ganzen Ablauf, den ich vorhin schon angesprochen habe. Kommen wir zur letzten Folge, Episode 10. Die letzte Folge, die rausgekommen ist, mit Daniel Didani. Daniel Didani ist nicht sein richtiger Name, es ist ein Künstlername für die, die es noch nicht wissen. Ich kann über Daniel eigentlich gar nichts großartig sagen, was ich nicht schon im Podcast erwähnt habe. Er ist ein mega super cooler Typ. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Inside-Story mit ihm hatte. Also ich hatte ja in dieser Bar, war ich als DJ beschäftigt und hatte da brasilianische Musik gespielt. Und die Besitzerin der Bar hatte ihn engagiert, dass er in einer Pause dann live spielt. Und er hatte dann eine Live-Session von einer Stunde. Und dann hatte er Pause gemacht und dann war ich wieder dran mit 1-2 Stunden und immer so im Wechsel. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass er ein bestimmtes Lied hatte, und zwar war das We don't need no education. Das kam jedes Mal. Und das war eigentlich immer in seinem Standardrepertoire. Aber Daniel kann mega gut Gitarre spielen. Ihr könnt ihn abonnieren auf Facebook, ganz einfach. Er hat Live-Videos, wie er jetzt gerade, ich glaube, das letzte war heute. Ich nehme gerade auf am 15. Januar, wie er in einer Bar in Rio de Janeiro sich live filmt, wie er da singt. Und es ist sehr, sehr angenehm. Er sitzt auf dem Barhocker mit einer Akustikgitarre, mit einer E-Gitarre und singt und spielt. Und es ist so eine Mischung zwischen, ja, er spielt alte Rocksongs, er spielt englische Songs, er spielt aber auch brasilianische Songs, Bossa Nova, was sehr, sehr entspannt ist. Also brasilianische Musik, ich bin ein wahnsinniger Fan. Ich könnte jetzt hier locker an einer Hand fünf Bands aufzählen, die euch aber vielleicht nichts sagen werden, aber es ist wirklich eine sehr angenehme Sprache, das Portugiesische. Und es ist auch ein Unterschied zu dem Portugiesischen aus Portugal und dem Portugiesischen aus Brasilien, da man von der Aussprache her und von den Wörtern ganz, ganz anders ist. Ja, mit Daniel. Daniel hat das Luther Libre nach Deutschland gebracht und er hat wirklich sehr, sehr viele gute Schüler ausgebildet, die jetzt selber ausbilden. Unter anderem hat er ja gern ernannt Andreas Schmidt, Les Herden, Stefan Diethe, Markus Adam. Gibt einfach ein Luther Livre, und Nordrhein-Westfalen ist gerade voll mit Luther Livre, weil wie gesagt, er hat es hier hingebracht, und von hier aus ist es so ein bisschen, deswegen sind wir hier so ein bisschen stärker als vielleicht in München oder in Berlin oder was weiß ich wo. Aber solltet ihr aus Nordrhein-Westfalen kommen und solltet ihr wirklich vorhaben, Luther Livre zu trainieren, dann erkundigt euch einfach, wer ein ehemaliger Schüler von ihm war. Es gibt so Internetseiten wie Grappler's Paradise, oder ich glaube, es gibt auch ein eigenes Forum über Luther Livre, habe ich mitbekommen, wo sich alle vernetzen. Es gibt auch die ELLO, die ELLO, das ist die Europäische Luther Livre Organisation, die, glaube ich, von Andreas Schmidt hier in Deutschland geführt wird. Einfach mal ansprechen, sag mal, kannst du mir, ich komme, weiß ich nicht, aus Bochum, kannst du mir eine gute Schule empfehlen? Da seid ihr immer auf der sicheren Seite, weil gerade diese Form oder diese Art von Luther Livre, die er unterrichtet, auch die Technik 36 und wie sie alle heißen, sind wirklich super effektiv. Und ich meine, Les Herden von Sparta, die haben damals in der deutschen Grappling-Liga, die haben da den deutschen Meister geholt, Julia Kunter hat den deutschen Meister geholt. Das sind alles Schüler fernab von ihm. Also die sein System praktizieren, und da seid ihr immer auf der sicheren Seite. Soll aber kein BJJ-Bashing sein, auch BJJ kommt auch noch irgendwann eine Folge, hat seine Vorteile und ist berechtigt, und ohne BJJ, wie gesagt, gäbe es auch keinen Luther Livre. Ich möchte da keinen irgendwie bevorzugen. Wenn jetzt Leute mich anschreiben und sagen, ja, warum rückst du so Luther Livre in den Vordergrund, rück ich nicht. Es kommt auch noch eure Zeit, der BJJ-Leute. Wobei ich aber sagen muss, wenn die Geschichte stimmt, die er mir erzählt hat, dass die Gracie-Family da so ein bisschen die Luther Livre-Leute oder den Mestre Fada, den er da erwähnt hat, so ein bisschen rausgedrängt hat und aufgrund, ja, ihres Vorteils so ein bisschen das Ganze verdrängt haben, ist schon eine Arschaktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man steckt da nicht hinter, man war nicht zu der Zeit vor Ort und man kann wirklich nur daraus lernen und einfach offen und positiv und freundlich zu allem und jedem zu sein. Episode 10, das war's, Leute. Ich bedanke mich. Es steht eine weitere Folge an, die auch schon hochgeladen wurde und die wird die nächste Woche hier auf diesem Kanal veröffentlicht. Und zwar ist das Episode 11 mit Niki Adler, habe ich vorhin schon mal angesprochen. Niki Adler ist eine Weltmeisterin im Profiboxsport und ich hatte mit ihr eine Stunde 15 gesprochen. Wir haben uns über ihre Boxschule in Südafrika unterhalten. Wir haben uns über Missbrauch der Frauen unterhalten. Wir haben uns über die Rolle einer Frau in einem männerdominierten Sport unterhalten. Zum Schluss haben wir so ein bisschen uns noch, ja, ich will es nicht sagen, an die Köpfe gekriegt, aber wir haben uns so ein bisschen gegenseitig so ausgetauscht, weil ich erst der Meinung war, sie steht zum Beispiel zu Frauen, ich kann es jetzt schlecht beschreiben, ihr müsst einfach reinhören in die Folge. Also es war eigentlich nur hinterher ein Missverständnis, weil ich dachte erst, sie supportet Frauen, die von Männern geschlagen werden und steht dabei, dass die Frauen dann bei den Männern bleiben, wo ich gesagt habe, nee, wenn dich ein Mann schlägt, dann hast du ihn zu verlassen. Und sie sagt, ja, man muss das anders sehen. Und also wie gesagt, ich kann das jetzt schlecht beschreiben. Hört euch die Folge an. Im Grunde genommen erklärt sich das alles. Sie hat super Ansätze gemacht, was die Sozialarbeit angeht, dass sie eine Sozialarbeiterin kennt in Augsburg. Sie kommt aus Augsburg. Und diese Sozialarbeiterin trifft sich auch mit männlichen Tätern. Und die männlichen Täter erklären ihr, warum sie so ticken, warum sie das gemacht haben, warum sie Frauen schlagen. Und das finde ich enorm wichtig. Das ist ein enorm wichtiger Schritt, um da irgendwie ja die Männerwelt auch so ein bisschen zu verstehen, weil es ist halt so, wir Männer ticken halt anders. Frauen ticken anders. Jungs ticken anders als Mädchen. Mädchen ticken anders als Jungs. Und ich möchte nicht, und ich finde es total verwerflich, dass man irgendwie, nur weil es ein Mann ist, den in irgendeine Richtung, in eine Schiene drängen möchte, dass man sagt, ja, ihr seid doch alles sexgesteuert. Aber keiner von euch war ein Mann. Also es ist nun mal Fakt, dass Männer halt ja sexuell aktiver sind, dass sie mehr an Sex denken. Und wenn du wirklich nicht ganz frisch oben auf der Hirse bist, wenn du wirklich nur dünnschiss Grütze im Kopf hast und du wirst von Kindheit an oder in der Jugend hast schwere Sachen einstecken müssen, sei es jetzt Missbrauch in der Familie oder sei es eine, du siehst vielleicht nicht top aus und die Frauen weisen dich zurück und du hast nie eine Freundin gehabt, aber du hast diesen sexuellen Trieb in dir. Vielleicht mehr als ein anderer Mann, weil der Testosteronspiegel hörst. Ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt, kein Fachmann. Dass dann Männer auf einmal oben eine Sicherung durchbrennt und dann eine Frau vergewaltigen. Das soll nichts, ich will damit nichts entschuldigen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass man die Hintergründe, die Gründe so ein bisschen hinterfragt und dass man nicht einfach einem Mann das hinterstellen soll. Genauso wie wenig ich einer Frau irgendwas hinterstellen möchte. Wie gesagt, hört euch diesen Podcast an. Er ist wirklich, 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 wirklich gut. Und ich lobe mich selten, aber der ist gut. Aber ich lobe eigentlich mehr die Niki, weil die eine super Gesprächspartnerin war. Das war's, Leute. Ihr werdet mich alleine erst wieder in Folge 20 hören, also nach der Folge 20. Ich habe eine Menge Gesprächspartner im Petto, viele angeschrieben, viele sind in Planung. Corona macht gerade einen Strich durch die Rechnung, weil ich vieles online machen muss. Deswegen entschuldigt auch manchmal die Qualität, wenn ich mit jemandem, so wie Niki in Augsburg, über eine Internetschalte rede, dass man ab und zu ihre Worte so ein bisschen abgehakt sind. Es ist halt, wir wohnen nicht nebeneinander und ich versuche, euch auch den Lockdown so angenehm wie möglich zu machen. Ich bedanke mich bei allen. Danke, dass ihr zuhört. Auch die, die jetzt erst einschalten, danke, danke, danke. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, zu welcher Jahrestageszeit ihr es hört. Tut was für euch, bleibt sicher, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Also, haltet die Ohren steif, Licht ist am Ende des Tunnels zu sehen. Haut rein.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.